If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. If you count the votes that came in late, we're looking at them very strongly. But a lot of votes came in late.
Wenn Deutsche Angst haben, es könnte ein Bürgerkrieg kommen, ich kann nur müde lächeln, but this is so weit weg von der Reality.
Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat.
Willkommen zurück bei Schräg im Stall, dem politischen Podcast bzw. dem Podcast der Generation. Diese Woche mit, also es gibt, glaube ich, kein anderes Thema, über das wir diese Woche sprechen können, also beziehungsweise es gibt ein Thema gerade politisch, das dürfen wir auch nicht ignorieren, und das sind die US-Wahlen. Eine sehr spannende Wahl, wie ich finde, beziehungsweise aber auch eine sehr unverständliche Wahl, gerade aus europäischer bzw. deutscher Sicht. Wie erlebst du denn gerade die Wahl?
Eine Zitterpartie.
Ja.
Ich kann nur eines sagen, mein Partner Steven, der liegt seit zwei Tagen auf der Couch und hat CNN an. Und ab und zu geht's rüber zu Fox, um die andere Welt zu sehen. Der ist Amerikaner und ist wirklich, kann sich nicht mehr vom Bildschirm trennen, sondern ist gefesselt. Und wenn ich sehe es an mir selber, ich stehe morgens auf. Das allererste ist, dass ich Spiegel online gehe und schaue, wie sind die Wahlen, ne? Und bevor ich ins Bett gehe, gucke ich da rein. Also ich fiebre eigentlich ein Stück mit.
Ja, aber auch gerade die Wahl der Fernsehsender ist natürlich auch entscheidend, weil zum Beispiel gestern bei der Rede von Trump haben ja auch einige Sender in den USA die Übertragung der Rede abgebrochen. Also ich glaube, ABC hat es getan. Also gerade die Berichterstattung ist sehr verschieden, finde ich, wenn man sich zum Beispiel auch gerade den Unterschied zwischen CNN oder Fox News anschaut.
Ja, was ja in Ordnung ist eigentlich.
Ja, nee, aber wie gesagt, also manche haben ja gestern, also einige Fernsehsender in den USA haben sogar die Übertragung abgebrochen von
Trump. Ja, als von er Trump. Im Grunde eine verfassungswidrige Aussage getätigt hat.
Wir haben heute, weil also natürlich kennen wir beide uns, ich würde mal sagen, ein wenig mit den Wahlen in den USA aus, aber wir beide sind keine Experten. Also ich bin auf keinen Fall ein Experte für die Wahlen in den USA.
Nein.
Deswegen haben wir aber heute einen Experten dabei. Sein Name ist Eric Kirschbaum. Das stimmt, oder? Auch wirklich Kirschbaum?
Passt ganz gut, ja.
Wer sind Sie, beziehungsweise wer bist du und was machst du genau?
Ja, ich bin ein Amerikaner. Ich wohne in Deutschland seit 30 Jahren, so die Hälfte meines Lebens, und bin Journalist in Berlin. Habe lange für Reuters gearbeitet in Berlin, Frankfurt, Bonn und Wien. Und jetzt bin ich ein freier Journalist für Los Angeles Times und South China Morning Post. Und nebenbei leite ich die RIAS Berlin Kommission. Das ist so ein Austauschprogramm mit deutschen und amerikanischen Journalisten.
Ja, wie erlebst du denn gerade die Wahl? Wo bist du eigentlich gerade? Bist du in den USA oder hier in Deutschland?
Nein, ich bin hier in Berlin. Ich wohne in Berlin. Ich bin seit einem Jahr nicht mehr in den USA. Das darf man nicht so einfach mehr reisen, was schade ist, aber ja, das ist natürlich spannend, aber ich glaube, jeder, der die letzten 4 Jahre gelebt hat, hat sich auf diese Zeiten gefiebert, und wir wussten alle, dass es spannend sein würde und knapp, und es ist, aber für mich, ich sehe die positive, ich sehe die große Wahlbeteiligung, 70% der Amerikaner, das ist echt toll. Ich meine, muss man Trump das zuschreiben, dass die Demokratie lebt in Amerika? Die Wahlbeteiligung war lange Zeit um die 50%, manchmal niedriger. Jetzt sind wir über 70%. Das ist toll. Mehr Wahlbeteiligung seit 120 Jahren. Mehr Wähler heute für ein Presidential Election als je zuvor. Biden kriegt die meisten Stimmen aller Zeiten. Trump ist auf Platz 2 mit jetzt. Das finde ich lebendige Demokratie. Aber ja, ist natürlich besorgniserregend, die manche Äußerungen. Aber für mich, was mich am meisten freut und beruhigt, ist, dass Trump mit seinen ungewöhnlichen Aussagen, stop the count und so, hat überhaupt keine Unterstützung. Keine Republikaner unterstützt das, keine Senator, kein Governor. Die distanzieren sich alle von diesen Aussagen. Die haben immer noch ein bisschen Angst, dass Trump noch Macht hat. Aber das ist erfreulich. Man sieht, dass die Demokratie in den USA funktioniert, wie es funktionieren sollte. Es gibt kaum was Wichtigeres als eine friedliche Machtwechsel, das ist der Kern, der Markenzeichen von Demokratie. Und die Amerikaner erwarten das im Großen und Ganzen. Die erwarten das. Faire Verlierer. Man will keine beleidigte Leberwurst. Man sieht das bei dem Sportereignissen in den USA nach einem harten Kampf zum Fußballspiel. Die beiden Trainer kommen zur Mittellinie und schütteln die Hand. Das wollen ja die Amerikaner. Die lieben einen guten Kampf, die lieben einen harten Kampf, aber am Ende muss es eine faire, friedliche Lösung geben. Kein Nachtreten, das ist unamerikanisch. Und wenn Trump jetzt solche Äußerungen macht, dass es Wahlbetrug gibt, ich glaube, die meisten, auch viele seiner Leute, die ihn gewählt haben, die wollen das nicht hören. Das ist alles Murks. Und damit verliert Trump jeden Tag, jede Stunde, verliert er unter seinen Anhängern auch sein Helfer sozusagen Credibility, Vertrauen. Und
ist das Ihre Meinung oder haben Sie da auch irgendwelche Daten dafür?
Ja, das ist mein Gefühl, aber natürlich lese ich das wie Ihr Freund und ich gucke ich glaube, 6-7 Stunden pro Tag gucke ich CNN und...
Ja, da geht es Ihnen wie Steven. Ja.
Und ich gucke, wie reagieren die Republikaner, wie reagiert Mitch McConnell. Mitch McConnell distanziert sich seit ein paar Monaten von Trump. Der findet die Corona-Pandemie ein schrecklicher Gegner, nicht mehr im White House, hat er vor ein paar Wochen gesagt. Die republikanischen Governors und Senatoren, die sagen, wir müssen Stimmen zählen. Rick Santorius war Governor, glaube ich, von Pennsylvania, der sagt, hey, das ist Quatsch, was der Trump sagt. In Fox hat er es gesagt, wir müssen die Stimmen zählen. Und das ist so wichtig, weil wenn die republikanische Führungselite weiterhin Trump unterstützen würde mit so einem Murks, dann wäre es hässlich, dann könnte es wirklich Probleme geben. Aber Gott sei Dank.
Ja, aber das ist ja doch sehr ungewöhnlich, weil die Republican Leadership, die hat doch im Grunde, ist nach dem anfänglichen Zögern voll auf Trump eingeschwenkt und hat ihn voll und ganz unterstützt. Wo kommt jetzt plötzlich ein Stück diese geistige Trennung her?
Wegen die Wahlen, wegen die Demokratie. Auch die Leute, die Trump jahrelang unterstützt haben, du hast absolut recht. Das hat mich auch überrascht, dass die Senatoren Trump so unterstützen. Ein paar, wie Jeff Flake in Arizona und in Tennessee, die sind alle rausgeflogen vor 2 Jahren. Die Trump-Anhänger, es war lebensnotwendig für diese Leute, Trump zu unterstützen, weil die wollen auch ihre Wahlen gewinnen. Aber jetzt hat Trump wahrscheinlich die Wahlen verloren und in einer Demokratie ist seine Macht weg. Und die Republikaner, die ihn lange unterstützt haben, die werden ihn eins nach dem anderen ganz schnell fallen lassen demnächst.
Du hast gerade eben davon gesprochen, die Amerikaner und Amerikanerinnen lieben einen fairen Kampf. Gerade dadurch, dass es ja eigentlich nur 2 starke, riesige Parteien in den USA gibt, habe ich immer das Gefühl, dass auch da die Stimmen und die Politiker immer radikaler und auch dieser Kampf zwischen den Republikanern und den Demokraten, dass es immer mehr hochkocht. Liegt das an diesen beiden Parteien oder wieso ist gerade auch diese Stimmung momentan in den USA so hochgeheizt? Ich habe sowas noch nie zum Beispiel bei einer Bundestagswahl hier in Deutschland erlebt.
Also ich würde das noch ergänzen. Ich meine, man kann jetzt drüber nachdenken, ob das gut ist, dass es 6 Parteien gibt im Deutschen Bundestag. Aber natürlich, die Vielfalt auch der Stakeholder, die hinten dran stehen, die wird nicht so konfrontativ auf 2 Parteien zugespitzt.
Wir können hier stundenlang darüber reden, ob es besser ist mit 6 Parteien oder 2. Aber das System ist, wie das ist. Und in der großen Parteien in Amerika gibt es verschiedene Strömungen. Wie wir alle wissen, waren viele in der Demokratischen Partei der Meinung, Bernie Sanders oder ein linker Kandidat, ein Progressive, wäre besser. Aber Biden hat die Vorwahlen gewonnen. Gott sei Dank, könnte man jetzt meinen, weil ich glaube, Bernie Sanders hätte Wisconsin, Michigan und Pennsylvania hätte keine Chance gehabt. Und ich glaube, die Demokraten haben gesehen im Großen und Ganzen, dass die beste Chance, Präsident Amt wieder zu erringen, wäre mit einem moderater, konservativer Demokrat, der diese Midwest-Staaten gewinnen könnte. Ich meine, ob das System fair ist oder nicht, es ist so, wie es ist. Der Wahlkampf in den USA findet nur in den Bundesstaaten statt, in Middle West und im South. In Kalifornien, wo ich gewählt habe, gibt es überhaupt keinen Wahlkampf. Trump und Biden waren nie da. In New York war kein Wahlkampf.
Ja.
Das war blauer States und in Texas war auch relativ wenig los. Alle Bemühungen waren in Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Ohio. Und das ist irgendwie unfair. Und deswegen ein Kandidat mit dem jetzigen System, der die Leute da in diesen Gebieten im Midwest anspricht, der hat die beste Karten. Und ja, die Demokraten waren klug, eine so zu wählen. Und Biden war extra klug, indem er wirklich konzentriert hat auf diese drei Bundesstaaten, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, weil er wusste, diese blaue Mauer, the blue wall, musste wieder aufgebaut werden, damit die Demokraten eine Chance hätten.
Ja, jetzt fiel ja bei den Staaten, die du auch gerade genannt hast, die Wahl ja auch ziemlich knapp aus. In Georgia, nach aktuellen Informationen, liegt gerade Biden vor, aber wohl nur mit, ich glaube, 917 Stimmen, habe ich gerade gelesen. Das ist ja unglaublich wenig, also ein unglaublich geringer Vorsprung. Woran liegt das, dass die Ergebnisse immer so nah beieinander liegen? So ist es, liegt das irgendwie, also ist das Land komplett irgendwie gespalten? Ist das, also es ist ja immer 49 zu 50, 51.
Das Land ist tief gespalten, das wissen wir seit langem. Es polarisiert die Medien, leben von dieser Polarisierung. Fox News ist die Nummer 1 Privatsender in den USA. Und die sind sehr pro-Republikaner, sehr pro-Republikaner. Ja. Und dann guckt man CNN oder MSNBC, man kriegt ein ganz anderes Bild. In Deutschland hat man so ein Glück hier mit dieser öffentlich-rechtlichen Marktanteil von 50%. Nein, aber die berichten wirklich sachlich und nüchtern und neutral. In Amerika, das muss man vorstellen, das sind Sender, die wollen bewusst provozieren, die wollen bewusst das Land spalten, weil es gut für die Quoten sind, es ist gut für die Ratings. Fox News ist 30 Jahre alt und der erfolgreichste Sender. Warum? Weil die sehr stark auf diese konservative Stimme zu spielen und anheizen. Der Präsident von CBS News ist auch ein neutraler Sender, mehr oder weniger. Der hat vor 4 Jahren gesagt, Donald Trump may be bad for America, but he's good for CBS News. Das heißt, es ist gut für die Quoten, es ist gut für die Gewinne für CBS News. Das ist das Problem. Deswegen, die USA ist ganz anders als Deutschland. Deutsche glauben, die kennen Amerika ganz gut und die mögen Amerika, was ich so toll finde. Aber ich glaube, die Deutschen verstehen Amerika nicht. Die verstehen diese Heartland States nicht so gut, wie die denken. Und die sind immer wieder überrascht bei solchen Wahlergebnissen. Aber die sollten nicht überrascht sein, weil so sind die Amerikaner im Midwest. Die sind sehr konservativ. Das sind übrigens unheimlich viele deutsche Auswanderer dort vor 150 Jahren. Midwest ist voll mit deutschen Auswanderer, das sind wahrscheinlich 40-50% in Wisconsin und Michigan und Missouri. Das sind lauter Deutsche da, die so konservativ wählen.
Also was mich wirklich erstaunt hat, wobei ich sag mal simpel, ich habe beim letzten Podcast, den wir mit Kai Diekmann gemacht haben, habe ich eine Wette abgegeben, dass Trump gewinnt. Und ich glaube, ja.
Stimmt.
Und ich sag mal so, Trump hat ja mit Sicherheit nicht verloren. Er hat mehr Schwarze, mehr Frauen, mehr Latinos gewonnen als jemals zuvor. Das heißt, im Grunde, und ich habe in der Süddeutschen, hat der Nicolas Richter geschrieben, Trump hat den Charaktertest bestanden. Die Trump-Wähler, die empfinden die Demokraten als eine beängstigende Attacke auf ihren American Dream von Haus- und Pickup-Truck. Also aber das Charaktertest bestanden, es heißt im Grunde, ein Präsident, der in Deutschland als Frauenfeind, als Rassist bezeichnet worden ist, der hat tatsächlich in seiner zweiten Wahl fast 50% bekommen, ne?
Ja,
der Wähler, also oder sagen wir jetzt 49. Und das Thema ist ja immer noch nicht. Das Thema ist ja immer noch nicht entschieden. Also insofern hat die Trump-Linie ein ganz festes Fundament in der amerikanischen Wählerschaft. Und ich glaube, dass das nicht nur ein Thema jetzt von Fox oder CNN ist. Natürlich verstärkt das sozusagen diese Lagermentalität, sondern dass wir tatsächlich in den USA fast zwei unterschiedliche Kulturen haben. Und die natürlich, wir Europäer, wir gucken da immer eher auf die Eliten an der Ost- und an der Westküste. An der Ostküste sind sie häufig ja auch ein Stück europäisch geprägt. Und europäische Wurzeln und die Affinität ist da sehr hoch. Und wir verstehen gar nicht, dass es in diesen Flyover States, wie die Eliten ja arrogant sagen, dass in diesen Flyover States eine ganz andere Art von Mensch ist. die im Grunde in Trump genau ihr Lebensgefühl wiederentdecken.
Ja, ich würde jetzt nochmal also gerne auch auf Joe Biden eingehen und da deine Einschätzung wissen. Wenn wir mal jetzt davon also hypothetisch ausgehen, dass Joe Biden die Wahl gewinnen wird, sieht ja momentan so aus, ist Joe Biden der nächste Präsident, der zum Beispiel Krankenkassen wieder einführen wird? Beziehungsweise ist Joe Biden, also bekommt er das Land überhaupt noch gedreht oder gerettet, in Anführungszeichen?
Ich denke schon. Ich meine, die Äußerungen von Biden sind jetzt sehr, sehr vereinigend, was er sagt. Er ist ganz gern demokratischer Kandidat, aber er wird der amerikanische Präsident sein. Eine der ersten Akte, er will diese Paris-Klimawandel.
Genau, das zum Beispiel auch, ja.
Und Biden will das Land vereinen. Biden war mit Obama ein Architekt dieser Obamacare-Krankenversicherung für alle. Was wirklich total interessant ist, die Republikaner waren dagegen, dagegen, dagegen. Dann waren die an die Macht. Die hätten die Chance, Obamacare wirklich abzubauen. Aber plötzlich haben die ganzen Leute geschrieben zu ihrer Argument, nein, wir wollen das doch behalten. Und die Republikaner im Senat, die haben den Mut oder die haben das nicht geschafft, das abzubauen, weil so viele Leute das mochten. Und ein paar Bundesstaaten haben schon Obamacare etwas abgebaut, aber ich glaube, es ist inzwischen so gemocht und so populär, solange es nicht mehr Obamacare heißt, sondern American ACA oder wie das heißt, solange es nicht mehr Obamacare heißt, die Leute sind froh, dass die versichert sind. Und das ist das Phänomen mit Trump. Er hat oft Politik gemacht gegen die kleinen Leute. Er hat Steuersenkung für die Wohlhabende gemacht. Er hat Obamacare abgeschafft. Solche Dinge, dass die Working Class, arme, weiße Leute überhaupt nicht hilft. Aber trotzdem haben die ihn gewählt. Und das ist wirklich ein Phänomen. Wie hat Trump das geschafft? War das sein Charisma? War das sein Promi-Status als Fernsehstar davor? Keine Ahnung, aber Trump hat das wirklich, es ist fast ein Wunder, dass Leute, wo die haben einen Präsident gewählt, der nur gegen sie gearbeitet hat. Das ist wirklich erstaunlich.
Ja, aber also ich finde das gar nicht so erstaunlich. Nehmen wir mal Florida, wo er ja sozusagen wirklich Latinos in ganz hohem Maße gewonnen hat. Aber er hat im Grunde, im Kern, hat er das alte Thema Demokratie versus Sozialismus. Also ein ganz archaisches Thema. Legt sich eigentlich darüber, dass es vielen Latinos gar nicht so gut geht. Natürlich dieses America First ist auch ein sehr archaisches, ja, das löst ja Bilder und Emotionen aus. Und ich glaube schon, dass es oft gar nicht die Taten sind, sondern oft sehr stark die Narrative, die dann eigentlich über Wahlerfolg oder Wahlverlust entscheiden.
Jetzt verfolge ich die Wahl natürlich nicht, weil ich in den USA wohne oder weil ich vorhabe, dort zu wohnen, sondern also verfolge sie auch natürlich überwiegend aus meinem Interesse oder dem europäischen Interesse, weil ja auch die USA einen ganz großen globalen Einfluss haben und natürlich auch einen großen Einfluss auf die EU. Was wird sich denn für Europa verändern, wenn Biden jetzt wirklich die Wahl gewinnen wird?
Erstens wird Biden auf inländische Themen und Probleme wahrscheinlich zuerst konzentrieren, aber mit Ausland, was nicht so ein wichtiges Thema ist für die USA, wird der Ton ganz anders sein. Ich meine, ich habe auch gelesen, wenn Trump wiedergewählt wäre, wollte er wirklich ernsthaft NATO abbauen. Ja, weil er sieht NATO als eine Verarschung der Amerikaner. Warum sollen die Amerikaner so viel ausgeben, reiche Länder wie Deutschland zu schützen? Die Deutschen sollen sich selbst schützen. Und das wäre wirklich schlimm. Und mit Biden ist das vom Tisch. Biden, wie viele amerikanische Elite, die Ahnung vom Ausland wissen, NATO zu schätzen. Und ich glaube, zuerst könnte man ausatmen, dass Dinge wie NATO nicht mehr auf der NATO-Abbau auf der Tagesordnung sind. Der Ton wird vielleicht ein bisschen anders, aber ich kann Leute in Deutschland nur raten, nimm die Sorgen der Amerikaner ernst. Es ist nicht nur Trump, der gesagt hat, die Deutschen müssen mehr für ihre eigene Beteiligung. Barack Obama hat das auch gesagt. George Bush hat das gesagt, John F. Kennedy hat das gesagt. Seit Jahrzehnten sagen amerikanische Präsidenten, die Deutschen müssen mehr machen für ihre eigene Verteidigung. Ich meine, warum ist es kein Deutscher eine Schande, dass die Flugzeuge nicht kampfflugzeugbereit sind, dass die U-Boote nicht segeln können, ja. dass wenn die deutsche Bundeswehr auf Manöver in Norwegen gehen, die müssen lange Unterhosen selbst kaufen oder woanders kaufen. Was ist los mit Deutschland?
Wir hatten ja mal einen Zustand, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, aber ich glaube, wir hatten mal 4 kampfbereite Jets. Ich glaube, es sind mittlerweile schon wieder mehr geworden. Aber 4 kampfbereite Jets, gerade wenn ich mir angucke, wie viel Militär und Waffen die USA aufrüsten oder auch andere Staaten um uns herum, da finde ich das auch, also ich bin kein Freund des Krieges.
Ich bin grad aber schon erstaunt,
nein, aber schon angenommen, ich würde mir einen Kampfjet kaufen, dann wäre ja schon eine Bedrohung für Deutschland mit einem im Gegensatz zu 4. Nein, aber natürlich auch ich als Teil der jungen Generation sehe diese Probleme, ja, aber, und nehme das deutlich, deutlich ernst.
Ja, aber Trump war der Erste, der ja. nicht nur gesagt hat, die Deutschen müssen mehr ausgeben, sondern der auch gehandelt hat. Der 10.000 amerikanische Soldaten abgezogen hat. So, und ich glaube, in der Politik, man handelt ja nur, wenn man spürt, dass es wehtut.
Ja.
Und da ist er auch mit China.
Ja.
Also ich muss schon sagen, ich würde mir wünschen, dass Biden diesen Bruch mit der Vergangenheit, nämlich dass man Worten auch Taten folgen lässt, und das war bei China so und das war mit dem Abzug der Truppen so, dass das beibehalten wird. Denn ich möchte, dass dieses Land, Deutschland, ein Stück auch wieder seine Souveränität auch im militärtechnischen Bereich zurückgewinnt. So, das aber, ich weiß gar nicht, ob du das auch willst, Fabian.
Nein, ich bin nur auch immer wieder geschockt, also wenn wir schon unglaublich viel Geld auch zum Beispiel in neue Waffen für die Bundeswehr stecken, dann sollten die doch auch zumindest funktionieren oder kampfbereit sein. Also ich sehe das auch natürlich alles kritisch, aber wenn wir schon an dem Punkt sind, dass wir sagen, okay, wir holen jetzt zum Beispiel 200 neue Kampfjets, warum funktionieren die denn nicht? Das ist in meinen Augen, würde sowas, glaube ich, niemals in den USA passieren.
Wenn eine schlimme Entscheidung getroffen wird, muss sie wenigstens gut umgesetzt werden.
Ja, also es ist doch eine Katastrophe, wenn wir Gelder verpulvern für Waffen, die uns im Endeffekt, ja, wenn wir sie vielleicht wirklich mal brauchen, nicht wirklich schützen.
Also ich finde es ja ganz interessant, dass ja. du tatsächlich auch eine Haltung hast, wo du sagst, das Land muss auch verteidigungsfähig sein.
Naja, in meiner Utopie, einer utopischen Weltanschauung, würde es ja gar keine Waffen geben. Aber gerade wenn man sich die USA oder Staaten wie Nordkorea oder Russland oder China anschaut, ist es einfach zu gefährlich, wenn wir
oder,
jetzt als...
Oder den Iran.
Oder den Iran, wenn wir jetzt als Deutschland sagen, wir besitzen keine Waffen mehr oder wir haben keine Bundeswehr mehr. Deswegen sage ich ja, wenn wir aber dort schon aufrüsten und wenn dort ja auch enorme Gelder reinfließen, warum funktioniert es nicht? Warum ist es nicht ansatzweise auf einem Stand, der mit den USA oder mit zum Beispiel China mithalten könnte?
Ja.
Aber mal weg vom Militärthema. Ich glaube, da gab es gerade eben noch vor einer Minute einen Zwischenruf. Was wolltest du gerade eben sagen?
Ich wollte nur sagen, rede mal mit jungen Leuten in Polen oder Lettland und so und andere Länder. Die haben Angst vor Russland und die wollen selber ihre eigene Verteidigung haben. Und die geben viel Geld. Junge Deutschen leben unter diesem Schutzschirm der USA. Und Deutschland hat, wie Trump sagt, zu Recht, Deutschland ist aufgeblüht wirtschaftlich. Deutschland hat einen riesigen Überschuss mit den USA. Deutschland ist ein reiches Land geworden, dank zum Teil dieser Schutz der USA. Wenn dieser Schutz weg wäre und Deutschland die eigene Verteidigung organisieren musste, musste Deutschland unheimlich viel mehr Geld ausgeben. Und das ist, glaube ich, viel zu wenig. Ich liebe Deutschland, dass die hassen Krieg. Die Deutschen haben diese Friedens-DNA. Das ist wunderbar. Aber leider ist die Welt ein gefährlicher Ort. Und die ganze Welt tickt und denkt nicht wie Deutschland. Andere Länder sind bereit, mit kriegerischen Mitteln ihre Ziele durchzusetzen. Ich wünsche, dass die ganze Welt wie Deutschland wäre. Ist es leider nicht so. Andere Länder sind nicht so passiv wie Deutschland. Und deswegen, eine starke Verteidigung heißt nicht, dass man unbedingt einen Krieg ansetzt. Eine starke Verteidigung wie im Kalten Krieg ist ein Schutz gegen einen Krieg. Und ich wünsche, dass die Deutschen ein bisschen die Amerikanische denken, ja, die haben recht. Die CDU tut das übrigens auch, glaube ich. Ich glaube, der CDU ist Konsens. Deutschland muss in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen. Andere Parteien in Deutschland, wie die SPD, ich bin manchmal erstaunt, die Äußerungen, die ich da sehe.
Ja, dann bleiben wir mal beim Stichwort selbst verteidigen. In den USA verteidigt ja nicht nur der Staat, sondern auch viele Bewohner und BewohnerInnen in den USA haben das Gefühl, sie müssen jederzeit bereit sein, sich selbst zu verteidigen. Und jetzt in diesem Moment stehen gerade immer noch Wähler und Wählerinnen mit Waffen, also teilweise bewaffnet, vor Wahlzentren. Wie kann sowas überhaupt passieren? Wie gesagt, ich bin 20, ich wohne hier in Deutschland, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich war zweimal in meinem Leben wählen. Dass vor zum Beispiel diesem Wahllokal ich jetzt mit einer Waffe stehen würde. Das bekomme ich aus meiner deutschen Sicht nicht in meinen Kopf. Warum passiert sowas gerade?
Waffen ist ein Grund, warum ich gerne in Deutschland wohne, weil die Leute haben keine Waffen. Der Grund, auch neben Krankenversicherung, finde ich toll hier. Aber in den USA gibt es halt diese Tradition mit Waffen. Es sind 300 Millionen Waffen in den USA mit 330 Millionen Einwohnern. Und wenn man sagt, wenn man darüber berichtet, ja, das sind ein paar Leute mit Schusswaffen vor den Wahllokalen, das ist schon beängstigend, aber zum Glück ist nichts passiert. Aber dann habe ich gedacht, aber die Leute, die in die Schlange stehen, die tragen wahrscheinlich auch alle Waffen in ihre Jackenweste, vor allem in Texas und Oklahoma. Ja. Die haben alle Waffen dabei. Ich bin auch erstaunt, die in den letzten 30 Jahren, fast jeder hat einen Schein bekommen in Texas und Oklahoma und Arizona, ein Waffen zu tragen. Das klingt zuerst verrückt, ja? Aber auf der anderen Seite, es gibt immer wieder diese Schießereien in den USA. Und wenn man zumindest eine Waffe hat, kann man sich ein bisschen verteidigen. Es ist nicht meine Welt. Ich bin da nicht, ich wohne da nicht. Aber guck mal das Positive an. Ja, natürlich, es ist komisch, es ist schräg. Ja. Leute stehen vor Wahlkolonnen mit Waffen, aber so bisher ist nichts passiert. Ist nichts passiert.
Ja, ja, toi, 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 dass da auch nichts passiert.
Ja, aber im Grunde, und es war ja für mich auch interessant zu sehen, dass Trump alle Versuche, die Waffengesetze zu verschärfen, im Grunde abgefedert hat. Es war, wenn man jetzt dann auch hier in Deutschland die erschütternden Bilder sieht von Fort Lauderdale, 10, 15 Tote oder Schulschießereien, wie auch immer. Aber ich glaube, das ist, ich glaube, wir Deutschen gucken da manchmal mit einem blinden Auge auf die USA. Denn Trump hat offensichtlich auch mit so einer Haltung die Hälfte der Bevölkerung hinter sich. Und das muss man, glaube ich, hart zur Kenntnis nehmen. In meinem Umfeld gab es ganz viele, die im Grunde den Biden einen glänzenden Sieg vorausgesagt haben.
Ja.
Die konnten sich gar nicht vorstellen, dass es so eng ausgeht, wie es jetzt irgendwo ausgehen wird, weil in unserer deutschen Presse wirklich eigentlich nicht verstanden wurde, dass Trump im wahrsten Sinne des Wortes Repräsentant eines halben Amerikas.
Ja, Eric, auch ich habe gestern und vorgestern mit Leuten aus meiner Familie telefoniert, ich habe mit Freunden gesprochen und alle waren fassungslos. Also niemand hat wirklich verstanden, warum diese Wahl gerade so knapp ausfällt. Ich glaube, du hast da eine ganz andere Sicht, beziehungsweise eine auch mehr, du verstehst, glaube ich, mehr, wie die AmerikanerInnen denken. Was würdest du denn mitgeben, wenn mich wieder irgendwie meine Mutter fragt, warum das alles in den USA gerade so passiert? Was verstehen wir hier drüben nicht?
Ich meine, das schließt der Kreis ganz gut, was du gesagt hast über Waffen und so. Es sind zwei Themen, die republikanische Wähler wirklich beim Stange halten. Ich glaube, 20% der Amerikaner wählen den Kandidat, der Waffenrecht schützt. Die Second Amendment, the right to bear arms, es gibt seit 1780. Jeder Amerikaner hat das Recht, eine Waffe zu haben. Und die Republikaner verteidigen das ohne Wenn und Aber. So, das sind schon 20% der Amerikaner, die werden immer Republikaner wählen. Ich habe gesagt, man kann Mickey Mouse aufstellen, die würden trotzdem Mickey Mouse die Stimme geben, wenn er sagt, er will diese Waffenrecht beschützen. So, das ist eine große Gruppe, One-Issue-Voters. Die zweite Thema ist Abtreibung. Es gibt Evangeliken in den USA. Die sind sehr, sehr stark in Flyover States, in Midwest und South. Die haben ein Thema Abtreibung. The Supreme Court in den 70er Jahren hat Abtreibungen erlaubt mit einer Entscheidung. Die wollen seitdem diese Entscheidung kippen. Die haben ein Ziel. Konservative Richter
in den Bundesgerichte zu bringen und in den Supreme Court. Die leben nur davon, Abtreibungen, Entscheidungen zu kippen, dass Abtreibungen wieder verboten sein wird. Das ist ihr Thema. Und ich schätze, das ist noch einmal 10-15% der Wähler. So, das sind schon fast 40% der Amerikaner, wollen entweder Waffenrecht beibehalten und Abtreibung kippen. Und ja, da kommt auch Leute, die Wirtschaft, die profitieren von Steuersenkungen. Trump hat die größte Steuersenkung seit 30 Jahren gemacht in den USA. Die Wirtschaft ist floriert, die Aktienkursen sind gestiegen. Wenn der Wahl im Februar stattfand, letztes Jahr, wäre Trump haushoch gewonnen. Das war ein Erdrutschsieg für Trump. Dann kam Corona, das hat ihm wirklich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber es ist Waffen, Abtreibung und Wirtschaft. Und immer bis zum Ende hat Trump einen viel größeren Vorsprung über Biden mit wirtschaftlicher Kompetenz. Die Republikaner und die Amerikaner glauben, die Republikaner haben eine bessere Ahnung über Wirtschaft, wenn es auch nicht so stimmt.
Ja gut, jetzt reden wir mal über die Demokraten. Ich habe das auch mit Interesse gelesen, dass viele Amerikaner den Demokraten keine Wirtschaftskompetenz zutrauen. Ja. Übrigens auch fast die Charakterlichkeit von Biden wird von ganz vielen Amerikanern angezweifelt. Bisher ist die ganze Debatte der Geschäfte in der Ukraine ja noch nicht geklärt. Also da schwebt sozusagen auch noch mal ein Thema. Also wenn Biden gewinnt, wird er mit Sicherheit massivsten Attacken ausgesetzt sein, die dieses ganze Thema Ukraine und mit seinem Sohn über lange Jahre beaufschlagen werden. So, und dann ist aber die Demokraten, die sind natürlich doch auch innen drin extrem zersplittert. Und werden diese Flügelkämpfe, werden die wieder auftauchen, wenn Biden Präsident ist, oder wird er imstande sein, das zu befrieden?
Das letzte Thema ist wirklich spannend. Diese Anti-Trump-Koalition, Anybody but Trump, das hat die Demokraten zusammengehalten. Du hast absolut recht. Es gibt einen linken Flügel in der Demokratischen Partei, die sehr stark geworden ist. Die Erfolge vor 2 Jahren in den Midterm-Elections, das war hauptsächlich durch die junge Wähler, durch diese linke Flügel, die Bernie Sanders-Flügel. Und die haben Erwartungen. Die waren enttäuscht, dass Biden der Kandidat war. Die waren enttäuscht, dass Biden auch ein Moderat als Vice President Kamala Harris. Und die erwarten jetzt was. Die wollen mehr progressive Politik sehen. Die wollen ihr Kabinettsminister wahrscheinlich sehen. Elizabeth Warren muss unbedingt ein Kabinett sagen, die Bernie Sanders vielleicht auch. Aber die wollen jetzt was. Und es wird eine spannende Frage. Wird Biden, wenn er Präsident ist, wird er diese Flügel zusammenhalten können? Ist eine gute Frage. Biden hat sich ein bisschen bewegt. Er glaubt an diese Green New Deal. Er sieht die Vorteile, wie in Deutschland. Erneuerbare Energie, das sind Jobs der Zukunft. Das sind viele Jobs dabei. Investitionen in Erneuerbare lohnt sich. Biden kommt, jetzt dreht sich herum. Biden findet das inzwischen ganz gut. Aber er muss aufpassen, dass er nicht wie ein Sozialist abgestempelt wird. Das ist ein Todesurteil in Amerika. Aber Biden ist klug, der ist hellhörig. Wenn er Erfolg haben will, dann muss er wirklich zugehen auf der linke Flügel, weil er ist ein Vertreter der Mitte, der rechte Flügel. Er muss auf die linke Flügel der Demokraten. Sonst werden die in 2 Jahren bei den Midterm-Elections die könnten Kongress wieder verlieren. Und das will Biden auf jeden Fall nicht.
Du sagst, die Demokraten erwarten nun etwas von Biden. Thomas, du bist ja auch, also zwar nicht Politiker in den USA, aber hier in Deutschland. Eine ganz bescheuerte Frage, aber wenn du jetzt in der Rolle von Biden stecken würdest, was wäre denn so deine erste Amtshandlung? Was wäre dein wichtigster Punkt in den USA, den du angehen würdest? Oder weißt du da gerade auch noch gar nicht, was du tun würdest?
Nein, also ich glaube, dass ein Schlüssel wird im Grunde seine, wenn er Präsident wird, wird seine erste Rede sein. Mhm. Weil er da im Grunde die Tonalität für seine gesamte Präsidentschaft setzt. Und ich habe ganz furchtbare Biden-Reden gesehen und ich habe auch richtig gute Biden-Reden gesehen.
Ja.
Ich glaube, dass das ein Schlüsselthema ist. Ein zweites er muss innenpolitisch, glaube ich, muss er deutlich machen, dass er an dem Kurs festhält, dass Europa mehr tun muss für sich selber. Und er darf und er muss im Grunde deutlich machen, dass er an der Trump-Linie China Dominanz zu verwehren, dass er daran festhält. Ich glaube, das sind so mittelscharfe Botschaften, die nach innen rein wirken, aber auch außenpolitisch wirken. Ich glaube, dass dass es ihm ein ernstes Anliegen ist, tatsächlich dem Rural America, den Flyover States, wie man das dann nennt, tatsächlich mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Das wären so, was dann das konkret ist, wie ein solches Signal auch mit einer politischen Handlung unterlegt wird, da fehlt mir die Kenntnis der amerikanischen Innenpolitik. Aber das würde ich vom Gefühl her, würde ich das machen, denn Obama ist auch mit einem Versöhnungsappell angetreten, aber er hat es viel zu wenig mit Taten unterlegt, ne?
Ja, ich gucke gerade ein bisschen auf die Uhr. Wir kommen so langsam zum Ende unseres Podcasts. Ich habe aber noch eine wichtige Frage, vor allem an dich, Eric. Wir reden so locker darüber, dass Biden ja jetzt Präsident werden könnte und was werden seine ersten Amtshandlungen sein. Nun stehen ja aber gerade schon seit Tagen die Menschen auf den Straßen. Und immer wieder gibt es kleine Auseinandersetzungen, beziehungsweise wie gesagt, vor Wahlzentren stehen bewaffnete BürgerInnen. Glaubst du, es wird gerade in der Bevölkerung, und ich möchte jetzt nicht direkt von einem Bürgerkrieg sprechen, aber glaubst du, wenn Biden offiziell die Wahl gewinnt, wird was passieren im Land?
Was soll passieren?
Ja, das, naja, also einige, die schlimmsten Theorien gehen davon aus, dass Trump ja versucht, gerade einen Krieg anzuzetteln und versucht, Menschen zu mobilisieren und was ich nicht hoffe. Glaubst du, das ist realistisch?
Nee, überhaupt nicht. Das ist, es wird nichts passieren. Mhm. Es wird ein paar frustrierte Proteste geben, aber die werden schnell verpuffen. Die Leute akzeptieren ein demokratisches Ergebnis in den USA. Es gibt Demokratie seit über 200 Jahren in den USA. Ist ein bisschen länger als in Deutschland, ich weiß, aber Deutsche fragen mich, ist die Demokratie am Ende mit Trump? Nee, überhaupt nicht. Die Demokratie lebt. Guck mal, der Kongress. Guck mal das Beispiel Mauer zu Mexiko. Ja, das war Trumps große Wahlkampfslogan. Gibt es eine Mauer zu Mexiko? Nee. Der mächtigste Mann der Welt kann nicht einmal eine Mauer bauen. Was soll das? Weil Trump wegen Kongress hat ihn ausgebremst. Und der Kongress war auch auf seiner Seite 2 Jahre lang. Er hat trotzdem nicht die paar Milliarden Dollar bekommen für die Mauer.
Ja, Checks
and Balances. Nicht nur die Gewaltenteilung mit dem Kongress und Supreme Court, die Medien ist so wach geworden in den USA. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber Dienstagnacht, Mittwoch in der Früh, als Trump seine Rede, ich habe die Wahl gewonnen, gleich haben die Nachrichtensender alle reingeschrieben, Trump wrongly claims that he won, ja. Die Medien mischen sich rein. Twitter macht jetzt Gesundheitswarnungen auf Trumps Tweets, wenn Trump
auf jedem seiner Tweets ist das ja.
Die Medien, die Social Media, die sind alle so wach geworden. Und das ist das Schönste an Amerika. Die korrigieren sich selbst. Es gibt diese Checks and Balances. Und wenn Deutsche Angst haben, es könnte ein Bürgerkrieg kommen, ich kann nur müde lächeln, weil das ist so weit weg von der Realität. Ja. Die Amerikaner wollen das nicht. Die akzeptieren ein Ergebnis. Das Spiel ist aus. Wenn das Spiel aus ist, es wird gezählt, das Spiel ist gewonnen. Fußball, die Deutschen lieben Fußball. Die Amerikaner haben nie sich richtig mit Fußball angefreundet. Und warum? Denke ich, ein Grund ist, Fußball ist manchmal total unfair. Einer macht eine Schwalbe, rollt im Boden herum, 2 Minuten später steht er auf und es läuft volle Pulle. Die Amerikaner können das nicht fassen. In American Football, einer geht, boom, zu Boden, du denkst, der ist tot, aber er will sofort ausspringen zu sagen, na, du hast mich gar nicht wehgetan. Und das ist Amerika, die erwarten und die glauben an faires Spiel, faire Regeln. Trump hat wahrscheinlich verloren, Spiel ist aus, komm, gucken wir weiter. Die haben in 4 Jahren wieder die Chance.
Lieber Erik, schön, dass du bei uns in Deutschland bist, mit deiner Agilität und mit deinem Optimismus. Wunderbar. Ja. Denn wir sind ja oft angstgetriebenes Land. Ich habe übrigens als Austauschschüler in den USA habe ich eigentlich auch ganz viel von meinem Optimismus gewonnen, dass es immer gut weitergeht. Ne, und oder man die Welt gestalten kann und es ist kein Armageddon gibt. Ja, schön, dass du da warst. Danke.
Finde ich jetzt auch ein schöner Abschluss. Also wir halten fest, die Wahl bleibt weiterhin spannend. Und wir beobachten natürlich auch sehr genau die Zukunft in den USA. Aber wir müssen, glaube ich, keinen Bürgerkrieg in den USA befürchten. Und das ist ja auch schon mal eine gute Neuigkeit. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und vielen Dank, dass auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wieder heute eingeschaltet haben. Wir würden uns wie immer über eine positive Bewertung freuen, damit wir natürlich auch in den Charts weiter aufsteigen. Und wir wünschen jetzt noch entweder ein schönes Restwochenende oder...
Wir kommen bald an die 10.000 Abonnenten.
Echt?
Ja, ja.
Ja, das ist doch...
Das ist eine gute Zahl, ne?
Ist doch erfreulich, so. Ja. Und damit sage ich auch einfach mal Tschüss.
Tschüss, vielen Dank.
Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.